Haus 1 und Perspective Daily präsentieren Wind und Wurzeln.
Wir hoffen, dass die kommenden Generationen in unseren Städten, hier in der Region, massiv von dieser Ansiedlung eines Globalkonzerns profitieren. Wir hoffen aber auch, dass diese Ansiedlung ganz, ganz viele weitere Ansiedlungen für die Region mitbringen wird.
Tagesschau, März 2024.
Das ist Sascha Sulbach, Bürgermeister der Stadt Bitburg in Nordrhein-Westfalen. Damals wurde ein riesiger Deal mit Microsoft verkündet. Es ging um zwei neue Rechenzentren in der Region. Eines davon eben in Bitburg. Mittlerweile plant Microsoft 4 Rechenzentren im Braunkohlegebiet, das mitten im Strukturwandel steckt. Mehrere Milliarden will Microsoft investieren. Und, wir haben es eben gehört, in NRW hofft man auf viele neue Arbeitsplätze und darauf, dass sich dann weitere Firmen rund um die Rechenzentren ansiedeln. Microsoft und die lokale Politik sind sich einig. Das ist eine positive Zukunftserzählung für das Braunkohlerevier. Aber geht das alles so auf? So abstrakt sich das ganze Thema KI für uns manchmal anfühlen mag, Rechenzentren sind die sehr konkrete physische Infrastruktur, die eben dazugehört. Und darum wollen wir uns das Thema in dieser Folge genauer anschauen. Wenn ich mir angucke, wie Europa jetzt ins große Wettrennen um Rechenzentren einsteigen will, hauptsächlich um mit den USA und China mitzuhalten, dann frage ich mich doch, muss das eigentlich in dieser Form sein? Was kostet uns das? Und natürlich wie immer bei uns, wie könnte es auch anders gehen? Darüber will ich in dieser Folge sprechen. Herzlich willkommen bei Wind und Wurzeln. Sucht euch ein schattiges Plätzchen. Schön, dass ihr da seid. Bevor es losgeht, Wind und Wurzeln lebt unter anderem von euren Spenden. Viele von euch sind schon dabei und darüber freuen wir uns mega. Wir könnten trotzdem noch ein bisschen mehr Unterstützung gebrauchen, damit wir die Arbeit an den einzelnen Folgen gut und fair finanzieren können. Wenn ihr mögt, schaut mal in die Shownotes. Da findet ihr verschiedene Möglichkeiten, wie das geht. Danke euch. Die Bundesregierung hat im Frühjahr ihre Rechenzentrumsstrategie vorgestellt. Die Anzahl der Rechenzentren in Deutschland soll bis 2030 verdoppelt werden. Die Rechenkapazitäten für High-Performance-Computing und künstliche Intelligenz sollen mindestens vervierfacht werden. In der Strategie geht es um digitale Souveränität, Wertschöpfung, Innovation und um die Leistungsfähigkeit unserer Volkswirtschaft. Aber brauchen wir diese Rechenzentren wirklich? Und welche Probleme bringen sie mit? Um das direkt am Anfang zu sagen, ich habe prinzipiell nichts gegen KI als Technologie. Sie ist fantastisch, sie bietet große Chancen, besonders wenn wir darauf schauen, wie wir riesige Datenmengen aus der Medizin, aus der Wissenschaft verwerten, wie wir klug Energie steuern und damit einsparen können, wie wir erneuerbare Energien ausbauen wollen. Wir haben in einer vorherigen Folge auch schon besprochen, welche gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen sie mit sich bringt und dass natürlich jede Technologie auch politisch genutzt wird, um ganz viel umzuverteilen von unten nach oben, um viel geistige Wertschöpfung, aber auch menschliche Wertschöpfung einigen wenigen zukommen zu lassen. Und manche der Herausforderungen sehen wir heute schon und fühlen sie und manche können wir noch nicht mal absehen. Zwischen 11.000 und 12.000 Rechenzentren gibt es jetzt auf der Welt und etwa die Hälfte davon ist in den USA und dort sind viele weitere geplant. Darum schauen wir doch mal zum Start in die USA und zwar nach Indiana. Große Tech-Unternehmen wie Google und Amazon finden nämlich, Indiana ist besonders gut geeignet, um hier große neue Rechenzentren hinzubauen.
Indiana hat ein relativ gemäßigtes Klima, das heißt, sie haben da keine Extreme, in irgendwie, was, glaube ich, für die Datenzentren ganz gut ist. Es wird auch nicht besonders heiß, dass es da besonderer Kühlung bedarf. Es gibt keine größeren Erdbeben, sind bekannt. Und Indiana ist auch ein Knotenpunkt von Hochspannungsleitungen, also die von Westen nach Osten oder teilweise auch von Norden nach Süden führen. Und deswegen ist das natürlich für die Betreiber von KI-Rechenzentren sehr attraktiv, weil dort hat man dann viel Strom, man hat keine besonders großen Aufwendungen für Kühlung und so weiter.
Das erzählt uns Klaus Hecking. Er ist Korrespondent für den Spiegel in Boston und war vor kurzem für eine Reportage in Indiana. Nicht nur die Konzerne finden Rechenzentren in Indiana eine gute Idee, auch die Regierung des Bundesstaates will das. Darum bietet sie den großen Konzernen zum Beispiel Steuerermäßigungen an, weil sie Industrie und Geld in den Bundesstaat ziehen wollen und weil sie auf Arbeitsplätze hoffen. Klaus Hecking ist aber nicht nur deshalb ausgerechnet nach Indiana gefahren, sondern auch, weil es hier zivilgesellschaftlichen Widerstand dagegen gibt, dass neue Rechenzentren gebaut werden. Viele BewohnerInnen finden diese Idee nämlich gar nicht so klasse wie Konzerne und Regierung. So klang das in Franklin, einer kleinen Stadt, die Klaus Hecking besucht hat.
In Franklin wollte Google ein Data Center, also ein Rechenzentrum, errichten und wollte ein riesiges Farmland zusammenkaufen und wollte aber eigentlich da auch nicht weiter der Gemeinde großartiges Geld dafür zahlen. Und dann haben das die Nachbarn mitbekommen und haben dann gesagt, so, wir mobilisieren jetzt. Und haben dann wirklich innerhalb von wenigen Tagen und Wochen wirklich eine breite Bürgerinitiative aufgestellt, die dann auch systematisch begonnen hat, die lokalen Entscheidungsträger zu bearbeiten und gesagt, hey, was, hier kommt irgendwie so ein Riesenkonzern, der setzt uns da irgendwelche Klötze hin. Das verbraucht dann möglicherweise irre viel Strom und irre viel Wasser und unsere Preise gehen hoch und wer weiß, ob wir überhaupt genug kriegen und was wird aus unserem Land, unsere Grundstücke entwerten sich und so weiter und so fort. Also es ist immer ein ganzes Bündel von Faktoren, von Problemen, gegen die sich die Menschen auch dann richten.
In Franklin war der Protest im vergangenen Jahr erfolgreich. Der Bau des Rechenzentrums wurde gestoppt. Generell sind die Zahlen aus den USA ziemlich spannend. Eine Umfrage von Change Research aus dem April zeigt zum Beispiel, dass immer mehr Menschen den Bau von Rechenzentren ablehnen. Und diese Ablehnung ist innerhalb eines Jahres massiv gestiegen. Dazu passt, dass im Dezember ein Zusammenschluss von über 230 zivilgesellschaftlichen Organisationen und Gruppen einen offenen Brief an den US-Kongress veröffentlicht hat. Sie fordern einen landesweiten Baustopp für Rechenzentren. Dass sich der KI-Hype in den USA immer mehr in KI-Skepsis verwandelt, das beobachtet auch Klaus Hecking bei seinen Recherchen in den USA.
Ich sage jetzt nur mal ein Beispiel für diese Recherche, habe ich mit einem Protestforscher auch gesprochen. Und dann waren wir so, redeten wir auch noch so ein bisschen, sagte, ja, so jetzt meine eigene Tochter hat jetzt auch irgendwie College-Abschluss gemacht. Aber jetzt bei den IT-Leuten, bei den Leuten, die einen IT-Abschluss gemacht haben, hatte von dem ganzen College, hatte nur ein einziger einen Arbeitsvertrag. Weil diese Leute, also die gerade in diesen Junior-Positionen sind, in diesen Einstiegspositionen, die finden eben oft keine Jobs mehr, weil die KI diese Jobs schon übernehmen kann. Und ich glaube, viele Menschen sehen auch mittlerweile, dass diese Tech-Industrie einfach so überdominant geworden ist in den USA, zumal sie auch noch vereint ist mit der Regierung, dass sie sagen, also wir wollen dagegen, irgendwie haben wir auch so ein Gefühl, wir müssen dagegen irgendwas tun. Und der nächstgelegene Ort, an dem man was tun kann, also ich meine, wenn sie sich gegen Microsoft oder gegen Amazon oder gegen Meta oder Google irgendwie wehren wollen, dann ist der einzige Ort, wo sie das physisch tun können in ihrer Nachbarschaft, eben wenn es dann um so ein Datenzentrum geht, um so ein Rechenzentrum.
Das passiert gerade auch in Hobart, Indiana. Dort wurde Amazon für 10 Jahre die komplette Grundsteuer erlassen, um den Ort attraktiver für den Bau eines Rechenzentrums zu machen. In Hobart lebt Angelita Soriano.
Mitte, Ende 30, eine Latina-Frau, sie hatte einen Traum. Sie sind erst, keine Ahnung, 2 oder 3 Jahre vorher in diesen Ort gezogen, weil sie ihre Kinder sollten halt schön aufwachsen, in Ruhe aufwachsen, in einer, ich sag mal, ländlich geprägten Umgebung. Und dann kommt plötzlich auf der anderen Straßenseite, soll dann so ein Datenzentrum, ein riesiges. Wir reden jetzt hier von einem Datenzentrum, was hunderte Meter lang, hunderte Meter breit sein soll, aus, ich glaube, 25 Gebäuden, die alle über 20 Meter hoch sind, bestehen soll. und die dann einfach, ich sag mal, ihren eigenen persönlichen amerikanischen Traum bedroht gesehen hat und dann gesagt hat, hey, hier kommt so ein Konzern und dieser Konzern, ja, das wird uns hier einfach aufgedrückt, wir müssen handeln.
Solcher Protest muss nicht ausschließlich mit Klimaschutz zu tun haben. Und er bedeutet auch nicht immer, dass die Protestierenden per se alle was gegen KI haben. Manchmal kann es auch einfach mit dem sogenannten NIMBY-Effekt zu tun haben. Den kennt man auch aus Deutschland, wenn es zum Beispiel um den Bau von Windrädern geht. NIMBY steht für Not in my backyard. Heißt so viel wie, baut doch, aber bitte nicht hinter meinem Haus. Trotzdem, in den USA formiert sich eine parteiübergreifende Protestbewegung, die sich auch gegen die Übermacht der Tech-Konzerne richtet. Und parteiübergreifend in den USA soll was heißen. Warum schauen wir in die USA? Weil die Entwicklungen rund um KI hier einfach schon weiter sind. Der Boom kommt von hier. Die Anzahl der Rechenzentren ist viel höher und auch der Backlash gegen die künstliche Intelligenz ist hier schon in vollem Gange.
Ich glaube, wenn es in Deutschland wirklich eine substanzielle Anzahl von Rechenzentren gäbe, die gebaut werden würden, oder wenn wir jetzt in Zukunft einen Boom erleben, was weiß ich, dann ist es schon denkbar, dass es auch in Deutschland beträchtlichen Widerstand von Bürgerinitiativen und so weiter gegen Rechenzentren geben würde.
Wir haben jetzt alle schon eine Ahnung bekommen, wie groß so ein Rechenzentrum sein kann. Aber gucken wir uns das jetzt nochmal genauer an.
Also wenn ich jetzt jemanden auf der Straße fragen würde und sagen würde, okay, was ist denn Rechenzentrum, dann würde er oder sie mir sehr wahrscheinlich eine Halle voller Computer erklären. Das ist es nicht. Den muss man sich eher vorstellen wie so eine Art von hochkomplexer, optimierter Anlage, fast so wie eine eigene kleine Festung.
Das ist Dirk Walbrühl von Perspective Daily. Er beschäftigt sich seit Jahren mit der Entwicklung von KI.
Und diese Anlagen sind vor allem auf eine Sache optimiert, nämlich auf maximale Ausfallsicherheit. Ist ja klar, denn wenn wir heutzutage in modernen Anwendungen operieren mit solchen irgendwie KI-Rechenzentren, dann hat natürlich die Firma automatisch verloren, die regelmäßige Ausfälle hat. High Availability, das ist so deren Ziel. Und das heißt, da sind ganz viele Systeme doppelt und dreifach verbaut, um maximale Redundanz zu erzeugen. Diese Hallen sind, da stehen einfach nicht nur Computer rum, sondern das sind eigene sogenannte Server Racks. Das sind Gitterschränke, in denen dann solche Server Blades liegen. Das Ganze hat dann riesige Kabel zwischen diesen einzelnen Server Blades, Datenübertragungsräume, da sind große Glasfaseranschlüsse drin, die dann die Daten raus und leiten und reinleiten natürlich. Und dann gibt es natürlich auch ein ganzes Logistik drumherum. Ne? Brandfrüherkennungssysteme, Gaslöschanlagen, alles, was dazu dient, die Dinger am Laufen zu halten. Und dieser ganze Komplex ist dann ein Rechenzentrum.
Wir sprechen also über riesige Strukturen. Und da passieren verschiedene Dinge. Zunächst mal werden KI-Modelle entwickelt und trainiert.
Training für KI-Modelle heißt, eine KI oder ein großes Large Language Model, wie es eigentlich heißt, also ChatGPT zum Beispiel, die werden nicht programmiert im klassischen Sinn, sondern die muss man quasi trainieren, indem man sie mit ganz vielen Daten füttert. Und diese Daten erzeugen dann mit gewissen Gewichtungen, die man dann dem Modell beibringt, das, was am Ende bei rauskommt. Das kostet sehr viel Zeit. Man kann davon ausgehen, dass ein Large Language Model wie eine aktuelle Version von ChatGPT so ungefähr zweieinhalb Jahre zum Füttern und Trainieren braucht. Und es kostet wahnsinnig viele Ressourcen und Geld. Und das ist eine der Hauptleistungen, die solche Rechenzentren dann stemmen müssen, aber Rechenzentren müssen auch sozusagen dann den Output stemmen. Das heißt, all unsere Anfragen an diese Modelle, die dann auf diesen Rechenzentren laufen.
Deutschland hat übrigens die meisten von solchen Hyperscaler-Rechenzentren in der EU. Und es sollen ja noch viel mehr werden, siehe die Rechenzentrumsstrategie der Bundesregierung.
Wir liegen bei über 2000. Deutschland ist das Land in Europa, was die meiste digitale Infrastruktur im Sinne von Rechenzentren-Infrastruktur und Hyperscale-Infrastruktur hat. Und das muss man erstmal als Basiswissen mitnehmen, um überhaupt diese ganze Diskussion verstehen zu können, dass wir hier eben nicht über, keine Ahnung, eine alte Tennishalle mit irgendwie 30 Rechnern drin reden, sondern über gewaltige Anlagen, die auch gewaltigen Strom verschlingen, gewaltige Kühlung erfordern und auch gewaltigen Platz verbrauchen.
An dieser Stelle vielleicht einmal kurz Stopp. Denn es ist wichtig, genau zu schauen, worüber wir sprechen, wenn wir von KI sprechen. Im Alltag nutzen die meisten von uns KI wahrscheinlich, um nervige E-Mails zu formulieren oder lustige Einladungskarten zu generieren. Generative KI kann heute extrem schnell Inhalte erstellen. Und die Ergebnisse sind mal weniger hilfreich oder schön, mittlerweile oft ziemlich gut. Die Masse von schnell generiertem KI-Content, der wirklich schon ein bisschen das Internet verstopft, nennt man auch KI-Slop. Im letzten Dezember hat eine Studie festgestellt, dass 20% der Videos, die YouTube neuen NutzerInnen vorschlägt, KI-Slop sind. Mittlerweile sind es wahrscheinlich noch mehr. Und genau deshalb ist diese Art der KI-Nutzung für uns alle besonders präsent. Das ist also generative KI. Die ist aber, obwohl sie manchmal Spaß macht, jetzt nicht unbedingt super nützlich für unsere Gesellschaft, finde ich. Denn es ist ja keine wirkliche Kunst. Ich frage mich immer, blöd gesagt, warum sollte ich mir die Mühe machen, einen Text zu lesen, von dem sich niemand die Mühe gemacht hat, ihn zu schreiben? Ganz abgesehen von den moralischen Erwägungen, dass alle diese Texte, alle diese Bilder aus Content entstanden sind, von JournalistInnen, von KünstlerInnen, von AutorInnen. Und es wird halt für Spam verwendet, es wird für Betrug verwendet, es wird verwendet, um ganze Branchen kaputt zu machen. Das heißt, da sehen wir wenig wirklich Nützliches. Die richtig krassen Leistungen von KI finden wir in der Forschung, zum Beispiel im medizinischen Bereich. Wie ich vorhin gesagt habe, KI kann rasend schnell und sehr genau zum Beispiel Tumore auf Röntgenbildern erkennen oder chirurgische Eingriffe unterstützen. Und auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Landwirtschaft, kann KI Prozesse optimieren, durch präzise Bewässerung und Schädlingsbekämpfung zum Beispiel. Das ist dann analytische KI, die große Datenmengen verarbeitet und Muster erkennt. Und die könnte uns theoretisch helfen, in Zukunft gesünder und ressourcensparender zu werden. Dass KI nicht gleich KI ist, ist wichtig, wenn es darum geht, ob Rechenzentren die Energie, mit der wir sie füttern, und die restlichen Umweltkosten wert sind. Denn die Umweltkosten von solchen Hyperscaler-Rechenzentren sind massiv. Das wissen auch die großen Tech-Unternehmen selbst. Die CO2-Emissionen von Microsoft, Amazon und Google sind im letzten Jahr um fast ein Fünftel angestiegen. Anne Mollen forscht an der Universität Münster zu Nachhaltigkeit von KI.
Die Internationale Energieagentur hat in einem Bericht aus dem letzten Jahr prognostiziert, dass der Energieverbrauch für Rechenzentren weltweit sich bis 2030 vervierfachen wird, durch KI hauptsächlich getrieben im Vergleich zum Jahr 2020. Also innerhalb von 10 Jahren werden wir voraussichtlich eine Vervierfachung des Energieverbrauches sehen.
Immerhin, in unserer nationalen Rechenzentrumsstrategie steht, dass Deutschland als Standort für nachhaltige Rechenzentren gestärkt werden soll. Rechenzentren müssen heute schon mit 50% Strom aus Erneuerbaren betrieben werden. Eigentlich sollte das ab 2027 auf 100% erhöht werden. Gerade gibt's aber einen Gesetzesentwurf aus dem, Überraschung, Bundeswirtschaftsministerium. Und dieser neue Gesetzentwurf weicht die bisherigen Regeln zum Klimaschutz ein bisschen auf. Rechenzentrenbetreiber bekommen 3 Jahre länger Zeit, die Anlagen auf 100% erneuerbare Energie umzustellen, also bis 2030. Wenn euch übrigens interessiert, welche Politik des Wirtschaftsministeriums unter Ministerin Katharina Reiche gerade führt, darüber haben wir in unserer vorletzten Folge schon mal gesprochen. Hört mal rein, wenn ihr mögt. Das war also das Thema Energie. Aber wenn man sich die Nachhaltigkeit des Rechenzentrumsbetriebs anschaut, dann geht es tatsächlich um viel mehr als um den Strom, den die Rechenzentren brauchen.
Was in den letzten Jahren als Thema dazugekommen ist, ist der Wasserverbrauch. Also auch die Rechenzentren haben einen sehr, sehr hohen Wasserverbrauch. Der Wasserverbrauch fällt an bei der Energieproduktion für die Rechenzentren. Das ist der indirekte Wasserverbrauch. Aber es gibt auch einen direkten Wasserverbrauch in der Regel für die Kühlung dieser Systeme. Weil man muss sich das vorstellen, in einem Rechenzentren, da stehen Server, da stehen in der Regel GPUs, also Grafikprozessoren, die verwandeln im Prinzip Strom in Wärme und rechnen ein bisschen dabei. Das heißt, es sind extrem warme Orte und die müssen gekühlt werden.
Und das geht eben am besten mit Wasser, indem die Wärme der Server auf einen Wasserkreislauf übertragen wird. Dann wird die Wärme über einen Kühlturm ausgeleitet. Dabei verdunstet jede Menge Wasser. Die Uni Riverside in Kalifornien hat in einer Studie festgestellt, dass bei einer Konversation mit ChatGPT, also bei etwas zwischen 10 und 50 kurzen Interaktionen, ein halber Liter Wasser im Rechenzentrum verbraucht wird. ChatGPT trinkt quasi ein kleines Fläschchen, während wir mit ihm reden. Das klingt erstmal okay, ist aber, wenn man das hochrechnet, wirklich viel.
Und da gibt es eben Prognosen, dass das bis 2030 auf über 9 Milliarden Liter Wasser pro Jahr ansteigen kann. Aber auch das, nur auf Wasser und Energie zu schauen, würde auch zu kurz greifen aus ökologischer Perspektive. Denn wir müssen ja auch die ganze Hardware, die in diesen Rechenzentren steht, überhaupt erst einmal produzieren. Und das heißt, in dieser Hardware stecken natürlich Mineralien, seltene Erden, die abgebaut werden müssen, die eben aus dem Boden gehauen werden müssen oder aus Flüssen extrahiert werden müssen. Und da fallen natürlich auch extrem viele Umweltschäden an. Erstmal davon abgesehen, dass das oft auf indigene Land passiert, wo die indigene Bevölkerung gar nicht will, dass sozusagen dieses Land aufgebrochen wird und die Ressourcen dort abgebaut werden. Und dann gibt es viele illegale Minen, wo eben diese Ressourcen abgebaut werden. Wir hören regelmäßig von Einstürzen solcher illegalen Minen, zuletzt im Kongo, wo Hunderte von Menschen sterben, verschüttet werden. Rund um diese Minen siedelt sich dann so eine Schattenwirtschaft an. Also das heißt, da ist ein ganzes Ökosystem, teils problematisches Ökosystem, das sich rund um diesen Ressourcenabbau ansiedelt. Und wenn wir dann weiter im Lifecycle von der KI schauen, dann muss ja diese Hardware, die jetzt dann produziert wurde, auch irgendwann wieder entsorgt werden. Das heißt, das Thema E-Waste, Elektroschrott, ist auch ein Thema, weil auch dieser Elektroschrott unter ökologisch und sozial äußerst bedenklichen Umständen wieder sogenannt recycelt wird. Man kann das oft gar nicht Recycling nennen.
Anne Mollen findet, über diese komplexen Voraussetzungen dafür, dass wir KI-Rechenzentren haben können, über die wird wenig gesprochen.
Wir sehen so eine Engführung auf den Energieverbrauch und den Wasserverbrauch der KI-Modelle und der Rechenzentren, weil das etwas ist, wo man noch sagen kann, okay, da brauchen wir nur technologische Innovation und dann werden wir diesen Ressourcenverbrauch schon verringern. Das heißt also, diese umfassenden Gerechtigkeitsimplikationen und Folgen, die werden relativ bewusst ausgeblendet, weil sie eben relativ schwer handelbar gemacht werden. Und es auch einfach bedeuten würde, das Mantra, was aktuell gesetzt ist, wir brauchen mehr KI, also die industriepolitische Perspektive auf KI in Europa, wir brauchen das, um wettbewerbsfähig zu bleiben, um überhaupt geopolitisch noch mitmischen zu können, das steht sich halt diametral entgegen. Das kriegen wir nicht vereinbart. Und deswegen wird es eben aktuell vorwiegend ausgeblendet.
Und man versucht dann gleichzeitig auch gern sozusagen ein gutes Wort für die KI einzulegen. Denn die könnte ja auch gleichzeitig was fürs Klima tun. Das stimmt. Aber da muss man genau sein.
Weil eben immer gesagt wird, KI hat ja auch so viele gute Nachhaltigkeitsanwendungsmöglichkeiten. Ja, also da wird auch immer bewusst verwischt, welche KI-Anwendungen eigentlich tatsächlich einen Beitrag zu Nachhaltigkeitszielen leisten können. Das sind in der Regel sehr, sehr kleine Anwendungen des maschinellen Lernens, also relativ simple Algorithmen, die relativ kontextspezifisch eingesetzt werden, um zum Beispiel bei Klimamodellierungen zu helfen, also Prognosen zu Extremwetterereignissen oder beispielsweise den Einsatz von Insektenbekämpfungsmitteln in der Landwirtschaft minimieren können, weil sie über Bilderkennungsalgorithmen dann sagen können, okay, das ist eine kranke Pflanze, da muss jetzt was gespritzt werden, während andere eben gesund sind. Da kann also tatsächlich eine Einsparung von Insektiziden erreicht werden. Diese KI-Anwendungen haben aber überhaupt nichts mit generativer KI zu tun. Und generative KI ist tatsächlich der Treiber dieser extrem eskalierenden Ressourcenverbräuche.
Es gibt ein aktuelles Gutachten vom Umweltministerium, das genau diesen Punkt macht. KI kann nachhaltiger werden. Dazu gehöre aber auch die gezielte Förderung bestimmter KI-Modelle und Anwendungen. In der Zusammenfassung heißt es, die wichtigsten KI-Anwendungen in der deutschen Industrie, vorausschauende Instandhaltung, Qualitätskontrolle, Maschinensteuerung, Prozessoptimierung sind Beispiele für den effektiven Einsatz kleiner, spezialisierter Modelle anstelle großer, rechenintensiver, generativer Systeme.
Vielleicht sollten wir in Europa auch andere Modelle der großen KI, also sogenannte General-Purpose-AI-Systeme, das ist das eben, was hinter generativer KI dann häufig steckt, das auch anders angehen als die USA, weil die USA setzen im Prinzip und auch China in Teilen, die setzen Industriestandards, die auf immer größere Modelle, immer größere Anwendungsmöglichkeiten, immer größere Modellarchitekturen zielen, weil da so ein Performance-Verständnis dahinter steckt, dass wenn ich immer größer baue, immer breitere Anwendungsfelder öffne und sozusagen die immer besser performen. Und ich glaube, da sollte die EU einen anderen Weg einschlagen, als sie es aktuell tut, weil sie eben auch Rechenzentrumskapazitäten massiv ausbaut, damit wir ähnliche Modelle entwickeln können. Das sehe ich schon mit großer Sorge, dass wir da den USA hinterherlaufen. Wir werden diesen Vorsprung, den sie in diesem Bereich haben, wahrscheinlich eh nicht einholen. Das heißt, wir sollten eigentlich andere KI-Modelle entwickeln, die dann auch im Einklang mit unseren Werten sind.
Wenn wir uns aber entscheiden, weniger rechenintensive KI zu fördern, was würde dann aus den Arbeitsplätzen aus der KI-Industrie, über die wir am Anfang schon gesprochen haben? Die erhofft man sich ja zum Beispiel bei den neuen Rechenzentren in NRW. Sie sollen Arbeit in die Region bringen. Das scheint aber auch eher schön gerechnet zu sein.
Dann wird eben gesagt, diese Hyperscaler werden an einem Standort 250 bis 400 direkte Arbeitsplätze schaffen. Und langfristig erhofft man, dass da 2500 Arbeitsplätze entstehen durch weitere Unternehmen, die sich rund um diese Rechenzentren ansiedeln werden. Das ist völlig gegenläufig zu jedweder Erfahrung, die wir in Europa bisher mit diesen Hyperscalern gemacht haben. Rechenzentren schaffen sehr, sehr wenige Arbeitsplätze. Wir wissen, dass in Virginia, beispielsweise in den USA, da haben wir viel Erfahrung mit Rechenzentren und da hat eine Gruppe von Menschen mal die Zahlen gesammelt und die konnten zeigen, dass das Investment, was für einen Arbeitsplatz notwendig ist, 33 Millionen Dollar beträgt. Das ist 400 Mal mehr Investition, als es für einen normalen Job in der IT-Branche braucht. Das ist auch wenig überraschend, weil diese Hardware, die da steht, ist extrem teuer. Deswegen klingen diese Zahlen ja auch so toll. In NRW will Microsoft 3,2 Milliarden investieren. Aber da werden sehr, sehr wenige Arbeitsplätze geschaffen. Da kann man sich jedes Rechenzentrum anschauen, da arbeiten nicht viele Leute. Das heißt also, diese 250 bis 400 Arbeitsplätze ist völlig aus der Luft gegriffen. Da werden ganz kurzfristig für den Bau dieser Rechenzentren sicherlich ein paar Arbeitsplätze geschaffen, aber es sind keine langfristigen. Und für den Betrieb braucht es einfach nicht viele Arbeitsplätze.
Und dann ist jetzt langsam die Frage, warum sollen wir aber doch mehr eigene Rechenzentren haben? Was nützt uns das überhaupt? Dazu hören wir jetzt nochmal Dirk Walbrühl.
Genau, also jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum brauchen wir das? Können wir das nicht einfach verbieten? Nee, das brauchen wir schon. Wir als Gesellschaft aus bestimmten Gründen. Und auch wir als Bürgerinnen und Bürger aus bestimmten Gründen. Das eine ist tatsächlich, dass wir in Europa andere Datenschutzgesetze als in den USA haben. Datenschutz ist jetzt für viele Menschen so ein leidiges Thema, wenn sie dann Beruf mit irgendwie zu tun haben. Da müssen sie irgendwelche Formulare ausfüllen, das nervt. Aber Datenschutz ist voll wichtig. Datenschutz heißt nämlich auch, schönes Beispiel, dass Industriegeheimnisse in Deutschland nicht einfach in andere Länder abfließen. Das könnte nämlich passieren, wenn wir jetzt zum Beispiel auf andere Infrastruktur setzen. Wenn man sich jetzt vorstellt, wir würden hier in Deutschland, man hätte ein großes Unternehmen und da würden dann alle Daten auf einen Server in die USA ausgelagert werden. Dann liegt der Server aber in der USA und dann unterliegt der auch dem Recht der USA. Und die USA haben eben ein eigenes Recht erschaffen, das tatsächlich die einzelnen Rechenzentren notfalls dazu zwingt, der US-Regierung Auskunft zu geben. Und das ist ein Problem.
Aber nicht nur die Daten von Unternehmen sind in europäischen Rechenzentren sicherer. Auch unsere. Und ich bin da natürlich Riesenfan von. Und Dirk Walbrühl auch.
Ich möchte nicht gerne, dass im Worst-Case-Szenario irgendein US-Ministerium irgendwie meinen kompletten E-Mail-Verkehr lesen kann. Fände ich persönlich schlimm. Was zum Beispiel die USA versucht hat, sie hat versucht, an Daten von einem kanadischen Aktivisten zu kommen, der sich gegen Donald Trump geäußert hat. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ne, sowas möchten wir gerne dann bitte privat bei uns halten. Und deswegen brauchen wir Rechenzentren, die nach europäischem Recht funktionieren und diese Daten eben nicht woanders liegen. Nur in diesen Rechenzentren können wir quasi all das durchsetzen, was wir in Europa erreicht haben.
Damit meint Dirk so tolle Dinge wie die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Solche Regelungen, die wir in der EU miteinander abgemacht haben, können wir nur in unseren eigenen Rechenzentren durchsetzen. Insgesamt ist das Stichwort digitale Souveränität. Natürlich setzt das voraus, dass auch die EU demokratischer wird, demokratisch bleibt. Aber es lässt sich leichter regeln als die USA. Dass wir nicht immer abhängiger von der Software und der technischen Infrastruktur anderer Länder werden, sondern eben eigene KI-Lösungen haben, die nach unseren eigenen Regeln funktionieren. Und dafür bräuchten wir unsere eigenen Rechenzentren. Und dann gibt's auch noch den Faktor Latenz.
Das kennt jeder, der zu Hause irgendwas zockt, was eine Online-Komponente hat. Das heißt, Daten, die von A nach B gesendet werden, die kosten Zeit. Und auch wenn das wahnsinnig schnell ist heutzutage, gibt es eben winzige kleine Verzögerungen drin. Und das nennt sich Latenz. Und es ist natürlich sehr sinnvoll, dass diese möglichst gering ist. Jetzt könnte man denken, naja, wenn ich irgendwas google, dann ist mir egal, ob ich da ein paar Millisekunden Latenz habe. Ja, das mag sein. Aber wenn wir über andere Anwendungen reden, dann ist das nicht mehr egal. Zum Beispiel im Medizinbereich. Wenn also zum Beispiel ein KI-gestützter Roboterassistent bei einer Operation ein paar Millisekunden Latenz hat, ist das irgendwie kritischer. Dann ist halt auch eine Millisekunde Latenz im Zweifelsfall sehr, sehr gefährlich. Und deswegen ist es einfach notwendig, dass Dinger hier vor Ort stehen und diese Digitalinfrastruktur dann bereitstellen.
Und dann kann man das Ganze gleich noch eine Schleife weiterdenken. Denn zur Frage, warum brauchen wir diese Rechenzentren, gehört ja auch noch die Frage, warum brauchen wir KI?
Wir können natürlich jederzeit sagen, nee, wir verzichten auf die Dinge, die mit dieser KI möglich wären. Das Problem ist, wir können nicht alles absehen, was durch diese KI möglich wird, weil wir vieles davon einfach noch nicht wissen. Das heißt, wenn wir sagen, okay, wir verzichten auf die Rechenzentren, verzichten wir nicht nur auf eine Technologie, nämlich zum Beispiel jetzt irgendwie das autonome Fahren, sondern auf alle anderen möglichen Technologien. Und das, sag ich mal, Nachrüsten dann wird noch teurer als das jetzige Aufrüsten. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in Abhängigkeiten und Erpressbarkeiten begeben, wird dann noch höher. Das heißt, es ergibt schon Sinn. Wenn tatsächlich künstliche Intelligenz dazu helfen kann, Krebs zu heilen, wie viel ist das wert? Wie viel Umweltkosten können wir dafür in Kauf nehmen, dass die Menschheit von Krebs befreit ist? Kann man das überhaupt mit Kosten bezeichnen?
Wenn wir also ernst nehmen, wie wichtig KI in Zukunft sein wird oder kann, dann müssen wir uns dafür schon auch aufstellen.
Es ist halt nicht nur AI-Slop, es ist halt auch viel Fortschritt, wirklicher gesellschaftlicher, technologischer Fortschritt. Es ist sehr wahrscheinlich, und da hat Sascha Lobo recht, es ist sehr wahrscheinlich Sascha Lobo ist ein Internet-Experte, der für den Spiegel schreibt und hat gesagt, das wurde viel kritisiert für, aber es ist nicht falsch. Künstliche Intelligenz ist sehr wahrscheinlich die wirkmächtigste Technologie der Menschheit bisher. Das würde ich so unterschreiben, zumindest vom Potenzial her. Die Frage ist, wie wir dieses Potenzial nutzen. Und um dieses Potenzial überhaupt nutzen zu können, brauchen wir diese blöden Rechenzentren.
Wir müssen uns also so aufstellen, dass wir für den potenziellen zukünftigen Nutzen von KI vorbereitet sind.
Das ist halt eine Wette mit der Zukunft.
Hey, kurze Unterbrechung für eine Herzensangelegenheit. Unser Kooperationspartner, das konstruktive Online-Magazin Perspective Daily, feiert 10-jähriges Jubiläum und hat zu diesem Anlass eine Kampagne für unabhängigen Journalismus und eine starke Demokratie gestartet. Das Versprechen, je mehr Menschen mitmachen und ein Abo bei Perspective Daily abschließen, desto größer der Gewinn für die Zivilgesellschaft. Schon ab 1000 neuen Mitgliedern verschenkt die Redaktion freie Abos an ErstwählerInnen bei den Landtagswahlen im Herbst für eine solide Informationsgrundlage und um ein Zeichen gegen Desinformation und Extremismus zu setzen. Das willst du unterstützen? Dann sichere dir das Jahresabo gerade zum Einsteigerpreis von 49,90 Euro. Dein Beitrag hilft übrigens auch, diesen Podcast weiter zu finanzieren. Und wenn du aus Münster oder Umgebung kommst, gibt es ein ganz besonderes Highlight. Am 10. September kannst du Wind und Wurzeln live auf der Bühne erleben. Dazu hole ich mir Verstärkung von Arne Semsrott, der Perspective Daily Redaktionsleiterin Katharina Wiegmann, live im Spec-Ops in Münster. Der Vorverkauf startet jetzt und die Plätze sind heiß begehrt. Geh einfach auf perspective-daily.de, sichere dir dein Abo zum Vorteilspreis oder schnapp dir direkt dein Ticket für den Live-Podcast am 10. September. Links in den Shownotes. Ich verspreche, das war die letzte Werbung in diesem Podcast. Wir sehen uns dort. Ich durchdenke hier im Podcast ja gern Szenarien, wie Dinge auch anders funktionieren können. Und da gibt's beim Thema Rechenzentren zwei wirklich abgefahrene Ideen, die zumindest für den Energie- und Ressourcenverbrauch interessant sein könnten. Und zwar geht es um Rechenzentren in der Tiefsee oder im Weltraum. Ja, genau. Dirk Walbrühl hat eben schon von der Latenz gesprochen, dass Daten nicht gerade super schnell vom Weltall zu uns runtergeschickt werden können. Geschenkt. Aber stellen wir uns vor, dass zumindest das energieintensive Training der KI an solchen Orten stattfinden könnte, wirklich in nobody's backyard sozusagen. Fangen wir zuerst mit dem für mich spannenderen Thema der Tiefsee an.
The overarching goal of Project Natick is to evaluate the feasibility of underwater data centers. Phase one was just to be able to figure out, can we get computers into a container and can we deploy them in the water without it leaking and do the computers survive and how well do they last?
Das ist aus einem Image-Video, das Microsoft veröffentlicht hat. Die haben das mit dem Rechenzentrum im Meer nämlich tatsächlich schon probiert. Vor der schottischen Küste hat Microsoft 2018 ein Rechenzentrum versenkt. Das Projekt hieß Natick und lief 2 Jahre lang unter Wasser. Es war eher so eine Art Mini-Rechenzentrum, ein 12 Meter langer Zylinder mit insgesamt 864 Servern. Und gemacht haben die das, weil das Meer einen riesen Vorteil bietet, der mich auch erstmal überzeugt.
Dass ein Rechenzentrum im Meer nahezu automatisch kühlt. Das heißt, diese ganze Diskussion um Kühlung können wir einfach dem Meer überlassen. Klar, ist ja Wasser, ne? Die Wasserbewegung ist auch da, die Abwärme fließt sofort ins Meer raus. Genial einfach. Wenn man tatsächlich über einen Tiefsee redet, dann haben wir in der Tiefsee eine konstante Wassertemperatur von so 2 Grad rum. Das ist natürlich perfekt für ein Rechenzentrum. Microsoft hat sogar tatsächlich bei ihrem Experiment herausgefunden, dass das versenkte Rechenzentrum sehr viel weniger Ausfall geplagt ist, einfach weil tatsächlich irgendwie da die Kühlung so konstant ist.
Ehrlich gesagt scheint das aber der einzige richtige Vorteil zu sein.
Problem ist, wir müssen die Rechenzentren erstmal ins Meer kriegen. Und Tiefseebauunternehmen sind halt eher komplex oder Bauunterfangen. Das heißt, wir müssen so eine Art von sehr viel teurer Anschaffungskosten durchdenken. Das ist aber nicht nur eine Kostenfrage, sondern auch eine Umweltfrage. Denn irgendwas, sage ich mal, auf einer Wiese in Castrop-Rauxel zu bauen, ist was anderes als irgendwie in der Tiefsee vor Schottland.
Und wenn man solche Rechenzentren dann warten oder reparieren will, bräuchte man U-Boote. Das ist alles schon ziemlich kompliziert. Und natürlich geht auch in der Tiefsee Lebensraum kaputt, wenn man plötzlich so ein halbes Fußballstadion versenkt. Es gibt verschiedene Gründe, warum Unternehmen darüber überhaupt nachdenken. Und Klimaschutz gehört wahrscheinlich eher nicht dazu. Einerseits würden sie durch die Tiefseekühlung enorm Geld sparen. Dirk Walbrühl glaubt aber, dass ein zweiter Punkt noch wichtiger ist.
Also die Antwort darauf ist, sage ich mal, eine rechtliche Sache. Wir kennen das ja von der internationalen Schifffahrt und dem sogenannten Konzept der Billigflaggen. Also Flag of Convenience heißt das. Das heißt, dass man gerade in internationalen Gewässern ein Land wählt, wie jetzt Panama, Liberia oder irgendwie sowas. Und unter dieser Flagge fährt man dann und unter diesem Recht fährt man dann in gewisser Art und Weise auch. Die Worst-Case-Szenario für Bürgerinnen und Bürger weltweit wäre, dass das eben bei Rechenzentren auch so funktionieren könnte, dass tatsächlich die dann irgendwo das in der Tiefsee versenken und sagen, naja gut, wir sind jetzt Panama angeschlossen und deswegen haben wir jetzt ganz laxe Datenschutzvorgaben. Niemand kann uns was mit Urheberrecht, wir können alles klauen und alles erzeugen. Also es ist nicht so, dass die dann plötzlich in einem rechtsfreien Raum operieren. Also zumindest nicht, was Daten betrifft, die rein und raus gehen. Aber technisch gesehen könnte man die Rechenzentren nur da unten trainieren. Und auch mit, das ist eine rechtliche Grauzone, die nicht ganz ausgelotet ist, auch mit urheberrechtlich geschützten Daten. Und da könnte man dann wenig gegen machen, solange die Daten nicht rein oder rausgehen. Also das wird heiß diskutiert von den Unternehmen, auch intern. Hat es diverse aus ihrer Perspektive Vorteile, weil die ja sozusagen die Urheberrecht und Datenschutz irgendwie grundsätzlich eher als Belastung für ihre Operationen empfinden.
Also, das Rechenzentrum im Meer scheint nicht so richtig die Lösung zu sein. Weltraum dann schlägt auch Elon Musk vor, was nicht sehr überrascht. Der hat ja ein Weltraumunternehmen und der versucht jetzt auch vor allem sein Weltraumunternehmen SpaceX als KI-Unternehmen zu framen. Aber ich spoiler schon mal. Auch im Weltraum ist das alles nicht so einfach. Diese Weltraumidee basiert ja auf der Vorstellung, dass es im All irgendwie kalt ist. Naja.
Das All ist nicht kalt. Das All ist luftleer. Das ist ein Unterschied. Das ist also nicht so, dass wir, wenn wir die Dinger um die Welt fliegen lassen oder irgendwo auf den Mond bauen, dass das plötzlich irgendwie super gekühlt wäre, weil alles irgendwie in diesem kalten All verschwindet. Nee, im Gegenteil. Dadurch, dass da keine Luft um das Rechenzentrum drumherum ist, also das hypothetische Rechenzentrum, das hat noch keiner gemacht, ein Rechenzentrum ins All zu schießen, muss man betonen, das ist der Unterschied. Dadurch, dass da eben keine wärmeleitfähige Luft drumherum ist oder irgendein anderer wärmeleitfähiger Stoff, was Vakuum ist, ist das ein viel größeres Wärmeproblem. Das heißt, die Frage ist, wohin kann man denn dann die Wärme leiten? Man könnte die in was anderes umwandeln, physikalisch gesehen natürlich. Aber erstmal sind Rechenzentren im All sehr, sehr, sehr viel heißer als auf der Erde, weil das mit der Wärmeableitung nicht gut funktioniert.
Ein Rechenzentrum im Weltraum hätte aber einen anderen Vorteil. Nahezu unbegrenzte Energie.
Wenn wir jetzt vorstellen, dass irgendein Rechenzentrum um so einen Planeten kreisen würde, mal ganz abgesehen davon, dass wir da eine riesige Schicht von Weltraumschrott und Satellitenschrott haben und es gar nicht so einfach wäre, das Ding da zu platzieren. Aber trotzdem haben wir ein riesiges Potenzial für Solarenergie. Die Energiekosten würden massiv senken. Ganz anders übrigens als bei der Tiefsee, wo es dann schwieriger wäre, die Energie hinzukriegen. Das heißt, es ist genau in gewisser Art und Weise genau das andersrum Gedachte wie von der Tiefsee. In der Tiefsee ist Kühlung super einfach, Energieversorgung schwer. Weltall ist Kühlung super schwer, aber Energieversorgung super einfach.
Es wäre allerdings ziemlich teuer, so ein Rechenzentrum da erstmal hochzubekommen. Und auch das ginge am Ende natürlich nur mit jeder Menge fossilem Treibstoff, was das Klimaschutzargument ad absurdum führt. Auch im Weltall sind übrigens Hoheitsrechte anders als hier auf der Erde. Im All gibt es da aber weniger Freiraum als in der Tiefsee. Es ist schon so, dass der Staat, der eine Rakete ins All schickt, für das verantwortlich ist, was drin ist. Ich fand das beim Nachdenken über diese Rechenzentren an so ungewöhnlichen Orten eigentlich eine schöne Utopie, dass Rechenzentren an einem so besonderen Ort wie der Tiefsee oder dem Weltraum auch einen kollektiven Aspekt stärker machen könnten, dass dort der perfekte Ort für geteilte Rechenzentren wäre. Aber das ist auch eine ziemlich romantische Vorstellung, sagt zumindest Dirk Waldbrühl.
Das ist eine schöne Utopie, würde ich sagen. Aber ich bin ein Freund von Utopien, aber tatsächlich ist es sinnvoller, gerade, sag ich mal, von dem Interesse von uns Bürgerinnen und Bürger, mit den sehr stark kapitalistischen Interessen dieser KI-Unternehmen zu operieren und die halt quasi eher zu beschränken, als ihnen eher so einen rechtsoffeneren Raum zu präsentieren, in der Hoffnung, dass da so eine internationale Kooperation entstehen könnte, die dann nicht unter starken kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Ich glaube, da müssten diese Unternehmen andere Unternehmen sein. Die Idee ist trotzdem gut, nur ist die Rechnung ohne Elon Musk und Altman gemacht.
Also, Rechenzentren verbrauchen viel Energie und Ressourcen. Zumindest in den USA sieht man, dass die EinwohnerInnen oft keine Lust auf ein Rechenzentrum als neuen Nachbarn haben. Denn sie sind laut, sie nehmen Platz weg, sie kosten Wasser. Aber die Dinge einfach ins All schießen geht eben auch nicht. Wenn wir sie außerdem wirklich brauchen, welche Ansätze gibt es dann, um unseren Umgang mit Rechenzentren anders zu denken als Hauptsache mehr, Hauptsache den USA und China die Stirn bieten? Was ja wahrscheinlich eh nicht klappt. Anne Mollen sagt dazu:
Es gibt ja genau Akteure, auch europäische Akteure, die eben genauso große Rechenzentren bauen wollen, wie es beispielsweise die großen Technologieunternehmen machen, Microsoft, AWS und so weiter. Die wollen ja auch ganz bewusst weiterhin, und das sehen wir tagtäglich, diese großen Hyperscaler in Deutschland ansiedeln. Und das heißt, dieser Begriff der digitalen Souveränität ist eben auch schwierig, weil er so unterschiedlich besetzt sein kann. Ne? Bedeutet es wirklich, also ich finde es natürlich absolut sinnvoll, dass wir uns unabhängig von nicht-europäischen Technologieunternehmen machen. Wir sollten aber auch diese US-Technologieunternehmen nicht einfach durch europäische Alternativen ersetzen, wenn es weiterhin bedeutet, dass es dann einen zentralen, machtvollen Akteur gibt, der im Prinzip bestimmt, wie Digitalisierung auszusehen hat. Deswegen wechsle ich immer zwischen diesen Begriffen digitale Souveränität und digitale Selbstbestimmung. Ich verstehe unter einer digitalen Selbstbestimmung, dass viele, viele, viele AkteurInnen befähigt werden, Digitalisierung mitzugestalten.
Digitale Selbstbestimmung wäre für Anne Mollen, dass zum Beispiel verschiedene lokale Akteure und auch die Kommunen mitreden können und eine Rolle spielen dabei, wie Digitalisierung aussieht und vorangeht. Das können dann zum Beispiel Rechenzentren in genossenschaftlicher Organisation sein.
Wir sind immer in verschiedenen Veranstaltungsformaten unterwegs und sprechen auch mit den Menschen. Und ein Wunsch, der da immer wieder kommt, ist der einer digitalen Daseinsvorsorge. Die sagen uns, wir wollen gar nicht, dass unsere Daten jetzt in der Amazon Cloud liegen. Wir wünschen uns eigentlich hier lokal ein Rechenzentrum, wo ich da ein ganz gutes Gefühl habe, dass meine Daten da liegen und damit nicht irgendwie weiter was betrieben wird, was ich vielleicht gar nicht unterstützen will. Also das heißt lokale Akteure. Und da sehen wir schon wieder auch einen interessanten Konflikt. Weil das wären ja notwendigerweise kleinere Rechenzentren, die sind auf die einzelnen Anwendungen hin runtergebrochen, nicht so effizient wie große Hyperscaler. Das ist immer wieder so ein Kontraargument, was dann entgegengebracht wird. Dann wird uns gesagt, die Hyperscaler sind sehr viel energieeffizienter im Ganzen gesehen, weil sie sozusagen pro Rechenoperation weniger Energie verbrauchen und viel effizienter das alles umsetzen können.
Jetzt haben wir ja aber auch schon darüber gesprochen, dass es ziemlich viele KI-Anwendungen gibt, die eigentlich, ich sag mal, nicht wirklich nötig sind.
Die Frage ist ja, läuft etwas darauf, was wirklich einen Mehrwert in der Kommune schafft, ne? Und das heißt, also da muss man auch manchmal etwas schwierige Zielkonflikte aushandeln, dass ein weniger effizientes Rechenzentrum aber trotzdem dann im Endeffekt viel, viel weniger Energie verbraucht, weil halt die Anwendungen gar nicht so aufgeplustert sind und auch noch einen Mehrwert in der Kommune schafft. Da gibt es ganz interessante Ansätze, wird auch teilweise schon umgesetzt, auch durch kommunale IT-Dienstleister und regionale IT-Dienstleister, die eben ja auch Rechenzentrumsinfrastruktur betreiben. Und da sollte eigentlich viel, viel mehr investiert werden, damit wir eben nicht einfach nur das US-zentralisierte Modell kopieren, sondern hier wirklich eine dezentrale Digitalisierung aufbauen.
Es geht also nicht darum, KI auszubremsen. Es geht eher darum zu überlegen, was ist wirklich sinnvolle Nutzung, die auch die Ressourcen wert ist, die die Technologie schluckt. Und wie kommt dieser Nutzen an die Menschen zurück?
Wenn wir uns in Kommunen, also Gemeinschaften vor Ort, lokalen Gemeinschaften ansehen, dann gibt es Ideen dafür, wie KI vielleicht bei lokalen Belangen helfen kann. Und das ist wirklich, das hat in der Regel nichts mit generativer KI zu tun. Und vielleicht sollten wir mehr darauf hören, so ein Community-led AI-Development und stärker anschauen, wo kann KI wirklich einen Nutzen bringen? Welche Infrastruktur brauchen wir dafür? Und dort mehr investieren, als das jetzt nur so industriepolitisch zu sehen und auf die großen Anbietenden und großen Anwendungen zu schauen. Also viel mehr Bottom-up-Denken als Top-Down-Denken.
Jetzt könnte sich auch jeder und jede Einzelne ständig fragen, muss ich diese Aufgabe wirklich mit KI erledigen? Muss ich dieses Video wirklich generieren? Aber das ist ein bisschen wie beim Konzept des ökologischen Fußabdrucks. Die Verantwortung wird damit auf die NutzerInnen verschoben. Solange es Plattformen gibt, die zum Beispiel nur auf KI-generierte Videos ausgelegt sind, klar nutzen Menschen die. Es macht ihnen Spaß und das Internet belohnt Slop-Content, der zufällig viral geht, mit Geld. Also natürlich werden Menschen das machen.
Das heißt, an der Stelle musste man eigentlich sagen, das ist irgendwie aus Ressourcengründen eine richtig dumme Idee, so eine Videoplattform zu generieren und anzubieten. Aber ich glaube, was wichtiger ist, als jetzt völlig ohnmächtig gegenüber der Macht der großen Technologieunternehmen zu stehen, ist, dass wir uns wirklich so eine, ich nenne das immer, auf Englisch kann man das schön übersetzen, Mid-Level Governance anschauen. Also so eine organisationale Ebene, wo Entscheidungen getroffen werden, wie generative KI in der Organisation eingesetzt wird. Ja, also da könnten wir über Schulen sprechen, ne? Also wie wird an Schulen generative KI genutzt? Auf welche Modelle wird da zurückgegriffen? Wir können wieder über Hochschulen sprechen. Bei uns ist es mittlerweile so, das hat nicht unbedingt was mit dem Ressourcenverbrauch zu tun, sondern mit Lizenzkosten, dass die Tokens, die ich nutzen kann, limitiert sind. Das heißt also, alle 4 Stunden habe ich ein Tokenbudget und wenn dieses Tokenbudget aufgebraucht ist, muss ich wieder 4 Stunden warten, bis es wieder aufgefüllt ist. Das heißt, es ist schon sehr, sehr komfortabel, ne? Also es sind schon viele Tokens und alle 4 Stunden kriege ich einen neuen Satz. Aber das kann man natürlich auch anders denken und das würde Leute ein bisschen dazu verleiten, zu überlegen, wo setze ich tatsächlich welchen Prompt und was kann ich vielleicht auch gerade selber machen oder wie kann ich es vielleicht ressourcenschonender machen. Aber das kann man eben auch weiterspielen. Je nachdem, welches Modell ich da nutze, ist es eben tokenintensiver oder weniger tokenintensiv und das übersetzt sich immer in Ressourcenverbrauch. Das heißt, da kann ich auf ganz vielen Ebenen, auch bei der öffentlichen Verwaltung, könnte ich gucken, welche Systeme etabliere ich da und wie könnte ich das vielleicht ressourcenschonender tun.
Das wären also Gegenentwürfe. Was macht man aber mit den großen Hyperscalern, von denen ja jetzt definitiv noch eine Menge gebaut werden? Man muss versuchen, die Umweltkosten wieder aufzufangen, sagte Qualbrühl.
Also es gibt Lösungen, die diese Umweltkosten erträglicher machen. Beispiel wäre, es gibt ein Gesetz, das jetzt ab Juli 26 gilt und da müssen tatsächlich deutsche Rechenzentren mindestens 10% ihrer sogenannten Abwärme wiederverwenden. Das heißt, dass diese Abwärme dazu genutzt werden kann, in der Nähe liegende Gemeinden mit Wärme zu versorgen. Dann können die Wärme direkt aus diesem Rechenzentrum beziehen. Es gibt zum Beispiel in Frankfurt ein Projekt, das ist dann so an 1300, glaube ich, grob in Erinnerung, Wohnungen angeschlossen und heizt die halt. Im Sommer vielleicht nicht so hilfreich, im Winter aber sehr, sehr nützlich, weil wir dann natürlich irgendwie Heizkosten senken können. Es gibt modernere Überlegungen, dass man sagt, okay, wir spülen da nicht einfach Wasser aus öffentlicher Wassergrundversorgung durch, sondern wir erzeugen einen geschlossenen Wasserkreislauf innerhalb dieses Rechenzentrums. Also wo dann tatsächlich irgendwie einfach Millionen Liter Trinkwasser da einfach irgendwie eingespart werden. Weil der geschlossene Wasserkreislauf würde dann trotzdem Kühlung erzeugen, aber den Menschen vor Ort einfach ihr Grundwasser nicht nehmen.
Logisch und schlau. Sowas könnte man im europäischen Raum verpflichtend machen. Und dann hat Dirk noch Spatial Shifting erwähnt, Rechenleistungsverschieben.
Tatsächlich heißt das einfach, dass sehr rechenintensive Operationen, die nicht jetzt genau passieren müssen in der Sekunde, also jetzt nicht die Anfrage an die KI, sondern das Training von großen KI-Modellen, das ist ja zeitlich unabhängig. Das kann man natürlich in Phasen legen, in denen zum Beispiel sehr viel umweltfreundlicher Strom verfügbar ist. Also zum Beispiel in den Tag, wo tatsächlich Solarstrom besser funktioniert und günstiger ist. Man könnte das auch an Orte global verlegen, wo günstiger Strom möglich ist. Zum Beispiel, es wird ja auch schon gemacht, in der Nähe von irgendwie Wasserfällen mit Wasserkraftwerken oder in der Nähe von großen Solarfarmen, um halt umweltfreundlichen Strom in diese Rechenzentren zu speisen.
Der Ausgangspunkt dafür, dass wir über Rechenzentren sprechen, ist ja das Argument, dass Europa massiv hinterherhängt, was die Rechenzentrumskapazität angeht. Und das stimmt ja erstmal auch. Mit den USA oder China können wir definitiv nicht mithalten. Aber müssen wir in diese Konkurrenz überhaupt treten? Und können wir das?
Der große Traum, sich mit einem europäischen KI-Modell wie Mistral oder sowas jetzt direkt mit den großen Marktführern wie OpenAI oder irgendwie Gemini irgendwie anzulegen, das ist natürlich Quatsch. Die Frage ist, müssen wir das? Müssen wir sozusagen uns direkt in Konkurrenz mit diesen Unternehmen begeben, wenn wir sowieso wissen, dass wir von sowohl der regionalen Lage, was unsere Gesetzeslage betrifft, als auch irgendwie von dem Geld, was wir da reinpumpen können, maximal da nie eine Art von Chancengleichheit herstellen können. Also müssen wir die direkte Konkurrenz suchen? Ich glaube nicht.
Der Bedarf an Rechenzentren wird offensichtlich bereits überschätzt. Außerdem richten Rechenzentren auf allen möglichen Ebenen Umweltschäden an, verbraten ziemlich viel Energie unnötig, können die Macht von Riesenkonzernen stärken. Und sowieso bringen sie uns immer schneller in eine Science-Fiction-artige Zukunft, von der viele von uns Respekt haben, weil niemand von uns sie genau kennt.
Das ist noch sehr viel Unsicherheit im Spiel. Aber ich glaube, die klarste Haltung, die wir finden können, ist eine Machtfrage. Denn die großen Unternehmen, die Superkonzerne, XAI, Microsoft, Amazon, die haben dadurch durch ihre, sagen wir, skrupelloses, massives Skalieren der KI-Modelle sind die in eine Machtposition gelangt. Noch viel stärker, als die vorher waren. Nicht nur in eine Position von Reichtum, sondern auch von Macht. Macht darüber, wie ihre Modelle gewichtet sind. Man kann es sehr schön an Grok irgendwie ablesen. Wenn man mal das Modell von Elon Musk und XAI fragt, wer denn Elon Musk ist, dann kommt eine Beschreibung eines absoluten Übermenschen raus, der nichts falsch macht, absolut brillant ist und die Menschheit mehr voranbringt als Jesus. Die haben Macht über die Systeme und auch Druck, der mit dieser Macht einhergeht. Und für mich ist die klarste Haltung, dass ich hoffe, dass sich Europa und Deutschland im Sinne der digitalen Souveränität und auch des Schutzes von Bürgerinnen und Bürgern so wenig wie möglich von diesen riesigen Unternehmen abhängig macht.
Da gebe ich Dirk total recht. Ich glaube, hier wird auch nochmal relevant, was Anne Mollen vorhin gesagt hat, dass wir genau sein müssen damit, was wir mit digitaler Souveränität eigentlich meinen. Im Idealfall eben ganz viel digitale Selbstbestimmung für möglichst viele Menschen. Also fassen wir nochmal zusammen. Die Rechenzentren, die für KI-Anwendungen benötigt werden, die sind wirklich riesig. Wir bauen sie für eine unbekannte Zukunft, in der künstliche Intelligenz irgendwie immer relevanter wird. Dass sich dagegen Widerstand regt, wie man es in den USA deutlich sieht, ist verständlich. Und möglicherweise überschätzen wir jetzt gerade in einer Bubble auch, wie viele Rechenzentren wir jetzt gerade brauchen. Umso wichtiger ist es, jetzt gut zu überlegen, wie wir uns das in Zukunft vorstellen. Denn es könnte politisch durchaus gesteuert werden, was für Rechenzentren für welchen Zweck gebaut werden und unter welchen Nachhaltigkeitskriterien. auch damit KI mit unseren Daten gut umgeht, also so wie wir es uns wünschen und wie wir es in der EU festgelegt haben. Was funktionieren könnte, sind mehr Nachhaltigkeitspolicies beim Bau von Rechenzentren zu integrieren und zum Beispiel die entstehende Wärme sinnvoll zu nutzen. Kommunale Rechenzentren aufzubauen, die einen konkreten Mehrwert für Kommunen liefern. Und nicht das ganze Rechenzentren-Game in Europa großen amerikanischen Tech-Konzernen überlassen. Gleichzeitig müssen wir wahrscheinlich akzeptieren, dass wir die USA und China nicht einholen können. Nicht in diesem Punkt. Das eine, was uns eine Chance bietet, ist, eigene Nischen zu finden. Und dann wäre vielleicht ein bisschen mehr Sensibilisierung gut dafür, welchen Ressourcenverbrauch unsere eigene KI-Nutzung hat. Das andere ist, ich schließe nicht aus, dass in Zukunft vielleicht auch Modelle übernehmen, die lokal auf unseren Geräten laufen, die also irgendwo trainiert wurden und dann aber die Rechenleistung so stark sinken kann, dass sie auf meinem Handy läuft. Das ist halt das Ding. Wir wissen es nicht. Niemand weiß es. Jeder, der behauptet, es zu wissen, lügt. Und ich glaube, dass die Technologie an sich tatsächlich bemerkenswert ist. Aber ich glaube, so wie sie im Moment genutzt und implementiert wird, das ist ein Raubbau an der Umwelt, an den Menschen, an unserer Arbeit. Man schmeißt uns gleichzeitig raus und stiehlt sie. Und es vermüllt wertvolle Ressourcen, nicht nur unserem Planeten, sondern auch unser Internet. Und das finde ich schade. Jede neue Technologie braucht sehr aufmerksame und politisch engagierte Menschen, die steuern, wie sie eingesetzt wird. Und in dieser Generation müssen das wir sein. Das war Wind und Wurzeln. Danke an allen, die unseren Podcast finanziell unterstützen. Und natürlich auch an alle, die ihn einfach hören. Und danke an Perspective Daily. Wegen denen schaffen wir es nämlich, einmal im Monat mit einer neuen Folge rauszukommen. Wirklich danke an allen, die dabei helfen, diesen Podcast zu machen. Jeder Euro macht einen Unterschied. Wir haben hier keine KI, wir haben hier echte SprecherInnen und eine echte Redaktion aus Menschen. Also guckt mal in die Shownotes, da findet ihr Infos zu Steady und unsere Kontodaten. Und über die Links, die ihr dort zu Artikeln bei Perspective Daily findet, die zum Beispiel Dirk Walbul zum Thema geschrieben hat, könnt ihr diese Artikel ohne Paywall lesen. Viel Spaß! Wind und Wurzeln ist eine Produktion von Haus 1 in Kooperation mit Perspective Daily. Redaktion Gina Enslin und Marina Weißband. Schnitt und Musik Oliver Kraus. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Haus 1 in Kooperation mit Perspective Daily.